Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott aus unserem Studio in Ravensburg an alle Hörer und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Teresa von Avila lebte im 16. Jahrhundert. Sie war eine Karmelitin, also eine Ordensfrau und eine Mystikerin. Sie wird heute als Heilige und als Kirchenlehrerin verehrt. Warum sollten wir heute, 4,5 Jahrhunderte später, ihre Texte noch lesen? Was hat uns Teresa von Avila heute noch zu sagen? Diese Frage beantwortet uns Pfarrer Martin Finkel. Er sagt, dass Teresa von Avila geistliche Tipps gibt, die auch für die Menschen von heute und für ihre Spiritualität nützlich sein können. Pfarrer Finkel ist uns aus Burgau zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Finkel.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie sind Pfarrer in Burgau, das ist zwischen München und Ulm. Ihre Priesterweihe haben Sie vor bald 25 Jahren, 1987, gefeiert. Und damals haben Sie auch Theologie studiert, also davor, und haben Ihre Diplomarbeit über Teresa von Avila geschrieben. Seitdem beschäftigen Sie sich immer wieder mit der Heiligen. Wie kommt das? Was beeindruckt Sie persönlich an Teresa von Avila?
Sie hat einen direkten Draht zu Gott, könnte man sagen. Also sie hat eine sehr konkrete Gottesbeziehung. Also sie behandelt Gott, Jesus Christus, wie wirklich jemand, der lebt. Das heißt, sie redet mit ihm, sie nimmt ihn beim Wort, sie nimmt ihn ernst. Und sie ist zugleich irgendwo witzig in ihrer Art, spontan. Beides hat mir halt gut gefallen. Auf der einen Seite ihre konkrete Beziehung zu Gott und auf der anderen Seite auch, dass man viel lernen kann, wenn man ein geistliches Leben führen will von ihr. Darum gehe ich ein wenig in die Schule bei ihr und versuche auch ein paar andere dafür zu gewinnen.
Also eine Schule, die man wirklich über viele Jahre, Jahrzehnte in diese Schule gehen kann. Sie hat viel geschrieben, sie hat viele Menschen schon beeindruckt im Laufe der Kirchengeschichte. Und ja, so wie Sie sie schildern, ist sie vielleicht auch ja wirklich ein Vorbild oder kann sie ein Vorbild sein. Und sie gibt geistliche Tipps, das sagen Sie in insgesamt 3 Sendungen. Die erste Sendung war am vergangenen Samstag. Da ging es auch schon etwas um das Gebetsleben, auch um den Umgang mit Prüfungen im Leben und auch mit Leidenssituationen im Leben. Heute in der zweiten Sendung wird es um das Gebet gehen, aber auch um Freude und auch den Umgang mit Geld. Da bin ich schon gespannt. Pfarrer Finkel, Sie haben einen Vortrag vorbereitet. Diesen darf ich Sie nun bitten zu halten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen heute zum zweiten Teil. Wie vorhin erwähnt, beim ersten Teil ging es konkret um das Thema Prüfungen im Leben, was oft auch mit Leiden verbunden ist. Und Teresa weist ihre Zeitgenossen darauf hin, dass man auf dieser Erde gar keine Leiden vermeiden kann. Das ist zwar eine Allerweisheit, aber auch wichtig zu sehen. Und zum anderen, dass sie auch sagt, man darf nicht nur auf die Dornen schauen, die man spürt. Hinter jeder Dorne und der Nähe jeder Dorne ist ja auch eine Rose darin. Und das ist eben auch wichtig zu sehen, nicht nur auf die Dornen zu starren, was einem wehtut, was einem fehlt, wo man enttäuscht ist, sondern eben auch inmitten der Dornen auf die Rosen zu schauen, was sich entfaltet hat, was schön ist, was gelungen ist. Das gehört eben auch dazu. Und vielleicht auch zu sehen, dass das Leiden von Gott her eine große Bedeutung hat, dass Gott ja Jesus uns ja nicht durch tolle Predigten erlöst hat, sondern indem er das Kreuz auf sich nimmt. Vielleicht auch, und da sind wir eben ganz nah dran, da sind wir wirklich im Zentrum des Geheimnisses unseres Glaubens. Noch dazu sagt Teresa, man muss skeptisch werden, wenn es keine Prüfungen gibt. Also wenn alles wie am Schnürchen läuft. Also eins passt zum anderen, die ganze Planung haut wunderbar hin, sagt Teresa, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil da sind keine Prüfungen drin. Das ist viel zu sehr von uns dann gemacht. Das kann gar nicht so stimmen. Und darum war sie immer sehr skeptisch, wenn irgendein Vorhaben ohne Prüfungen abging. Das war das eine. Und das andere war damals der damalige Einstieg, den ich gemacht habe zum Thema Gebet, wo Teresa es behandelt hat unter dem Stichwort Trockenheit. So wie das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen musste. So muss eben auch der Mensch, der das gelobte Land anstrebt, die innere Beziehung zu Gott anstrebt, zunächst auch durch das Land der Wüste gehen. Und das hat Gott seinem Volk nicht erspart. Gott hat also nicht zack in eine Bewegung, die sofort aus Ägypten ins gelobte Land befördert. Nein, er hat sich viel Zeit gelassen, Sie mussten zuerst durch die Wüste gehen, damit ihre Sehnsucht nach Gott wieder aufkeimt. Und so war es eben auch. Ich möchte heute einfach zwei Punkte zunächst mal angehen, nämlich das Thema des Gebetes, dann zum Zweiten auch das Thema Freude bei Teresa von Avila und dann auch zumindest mal antippen das Thema Geld, Umgang mit Geld. Denn wer über 30 Klöster gründet, der kommt ja nicht ganz am Geld vorbei. Also, aber heute einfach mal Thema Gebet. Und es ist natürlich klar, Teresa ist eine Kirchenlehrerin seit 1970. Das heißt, das Fach, das sie in der Kirche unterrichtet, ist das Fach Gebet. Normalerweise erwartet man ja von einem Lehrer einen ausgefeilten, sich über lange Passagen hinstreckenden Vortrag. Und das findet sich auch bei Teresa in verschiedenen Passagen ihrer Autobiografie, aber vor allem auch im Weg der Vollkommenheit, wie das heißt, in anderen Werken. Während in den Briefen ist einfach eine richtige Abhandlung so von A bis Z nicht zu erwarten, weil Briefe immer aus einer bestimmten Situation geschrieben sind, aber doch bringt Teresa immer wieder kleine Bemerkungen zu diesem Thema in die Briefe rein, einfach weil sie auch situativ an Ordensleute schreibt, weil sie auch an Politiker schreibt, weil sie an Weltleute, wie sie das schreibt, nennt, schreibt, an Edelleute, also Adlige. Und das ist eben auch wichtig. Und man muss einfach nüchtern sagen, zunächst möchte ich Ihnen einfach mal so ein Stichwort mitgeben, dass bei Teresa, ja, kann man sagen, wie ein ständiger Kehrvers immer wieder kommt. Das heißt im Spanischen die Determination, das ist im Deutschen die Entschlossenheit. Sie sagt, die Hingabe an Gott beginnt mit der Entschlossenheit. Das steht in einem Brief an einen Adligen, also einen verheirateten Mann, Familie, der in der Welt eine Stellung hat und sich eben auch durchkämpfen muss. Zudem schreibt sie das, also nicht eine Ordensschwester, die dann einfach so in ihrer Stille dahin lebt, nein. Einem Adligen schreibt sie das, die Hingabe an Gott beginnt mit der Entschlossenheit. Und dieses Wort Entschlossenheit in allen Varianten zieht sich also querfeld ein, immer wieder bei ihren Gedanken zum Gebet. Man muss beginnen mit entschlossener Entschlossenheit. Con determinada determinación heißt das im Spanischen. Da klingt es nochmal, also nicht bloß einfach entschlossen, sondern gleich doppelt entschlossen. Und wenn sie erkannt hat, dass etwas dran ist, dann geht sie entschlossen ans Werk. Also das ist mal der erste Punkt, wer eine Beziehung zu Gott aufbauen will in seinem Leben, darf sich nicht vom Wetter abhängig machen oder von der Laune oder ob es halt gerade passt oder it, sondern er muss einen Willen haben. So wie Jesus ja auch mal sagt, wenn jemand mir nachfolgen will und so weiter und so weiter. Und das hat man der heiligen Teresa anscheinend auch richtig angesehen. Es gibt ja einen Zeitzeugen, das Statement eines Jesuitenpaters, der auch mit ihr zu tun hatte. Und der hat dann wörtlich gesagt, jetzt halten Sie sich einfach mal fest, das ist keine Frau, das ist ein Mann. Und zwar einer von den ganz Bärtigen. Und damit wollte er ausdrücken, das ist ein Mann und zwar einer von den ganz Bärtigen. Das ist eine Person, die ganz genau weiß, was sie will. Und die das, was sie will, mit großer Energie vorantreibt. Und so ist es eben auch bei diesem Punkt. Die erste Schule, die Eingangstüre in die Schule des Gebetes ist nicht das Gefühl, ist nicht die Entspannung, sondern ist zunächst einfach mal die Entschlossenheit, in die Schule des Gebetes gehen zu wollen, ein Schüler Jesu Christi werden zu wollen. Das Wort Schüler steht in der Bibel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, und dieses Wort Jünger heißt wörtlich übersetzt die Schüler. Die in seine Klasse gehen, die bei ihm was lernen können. Und das ist diese Entschlossenheit ist einfach der Punkt 1. Es gibt so im Deutschen so ein schönes Sprichwort, frisch gewagt ist halb gewonnen. Das kennen wir alle aus Erfahrung. Und in dem Fall heißt es eben nicht nur heute mal frisch gewagt oder morgen frisch gewagt, sondern überhaupt. Sich klar machen, will ich da beginnen und will ich nicht beginnen. Das beginnt damit, dass man sich eine konkrete Gebetszeit setzt und davon auch nicht abweicht. Das Das ist mal der erste entschlossen tun. So wie es Menschen gibt, die zum Beispiel entschlossen eine Sprache lernen. Sie sagen, erst lerne ich jeden Tag etwas und da gibt es keine Pause. Und das sagt Teresa, das ist wichtig. Und sie schreibt das auch mal in einem Brief an einen anderen Adligen. Ich bitte Sie sehr darum, wenn sich bei Ihnen der Wunsch nach dem Ende regt, dann preisen Sie den Herrn für das Verlangen weiterzumachen. Also dieser Adlige will ein geistliches Leben führen. Und sie sagt ihm, weil, wissen Sie, wenn der Wunsch sich bei Ihnen regt, ja, jetzt können Sie eigentlich wieder aufhören mit dem ganzen Gebetsleben, dann preisen Sie den Herrn für das Verlangen, das in Ihrem Herzen setzt, nämlich das Verlangen, weiterzumachen, bei ihm bleiben zu wollen. Und um das geht es, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Wir denken uns, ja, prima, toll, gut, also es geht um die Entschlossenheit am Anfang. Die kann ja leicht reden. Das ist eine Kirchenlehrerin. Also der fällt ja das alles quasi in die offenen Hände. Die fängt das Beten an, die macht die Augen zu und schon ist alles völlig klar. Schon sieht sie die Totale, schon ist sie ganz tief mit Gott verbunden. Aber was soll denn ich, normaler Mensch, tun? Ich habe doch so viel anderes Zeug zu tun. Und das mag ja für die Teresa passen, die hat da kein Problem damit. Ich habe das letzte Mal schon ein wenig angedeutet und das beschreibt der Teresa auch. Ihr persönlicher Zugang zum Gebet hat begonnen, als sie bereits schon 19 Jahre im Kloster war. Nach diesen Jahren im Kloster kam der Moment der Bekehrung zum Gebet. Sie hören richtig, die Kirchenlehrerin hat sich dazu bekehrt zu beten. Das hat sie vorher auch getan, aber sie sagt ehrlich, viele Jahre lang habe ich nur auf den Schlag der Uhr gewartet, weil der Schlag der Uhr ganz klar angedeutet hat, jetzt ist die Gebetszeit vorbei. Also Teresa wartet viele Jahre darauf, dass endlich ein Zeichen kommt, dass die Gebetszeit vorbei ist. Dabei hatte sie doch eine große Begeisterung für das Gebet. Liebe Hörer und Hörer, vielleicht ist jemand unter uns, der sich das auch mal so gedacht hatte, vielleicht einfach mal eine Begeisterung hatte für das Gebet, der Gott nahe sein wollte. Und am Anfang ist das schön. Das sind ja wie die Flitterwochen, sage ich immer. Das ist angenehm und Gott schenkt einem da immer mal wieder eine Freude. Und dann zieht Gott sich ein wenig zurück. Er will nämlich sehen, ob wir ihm auch nachfolgen ohne Freude oder wenn es nicht so tolle Gefühle gibt. Ja, und was tun dann die Menschen oft? Sie wechseln das Gefühl mit Gott. Und das darf man nicht. Sagt Teresa, nein. Und das ist eben ihre eigene Erfahrung. Sie hat sich danach wieder zum Gebet bekehrt. Das ist auch wichtig. Und wichtig, ein Teil dieser entschlossenen Entschlossenheit ist auch, dass man zum Beispiel auch aufhört, ja, Gedanken nachzusinnen, die nichts bringen. Ganz nüchtern zu sagen, warum hängen Sie selber so grundlosen Gedanken nach und ängstigen sich mit dem, was ohnehin nicht geschehen wird? Fragt sie einmal einen Weltmann, einen verheirateten Adligen. Und das ist ja auch manchmal schon die Geschichte. Man hängt grundlosen Gedanken nach und ängstigt sich mit Sachen, die sowieso nicht geschehen werden. Oder sinniert über Zeug nach, was ohnehin nicht realistisch ist. Und das ist ja auch manchmal so ein Punkt, dass wir einfach beim Gebet dann auf einmal unser eigenes Karussell einschalten und dann uns unsere eigenen Dinge dann so ein wenig uns klar machen. Da sagt Teresa, das bringt nichts. Beginne zu gebeten, schau auf Christus, besorg dir ein Bild von Christus, ein Kreuz oder nimm einen biblischen Text, stell dir eine biblische Szene vor und vor allem bete regelmäßig. Nimm dir eine Zeit für das Gebet, das ist das A und O. Und zwar unabhängig vom Gefühl, es gibt ja den berühmten Spruch, also wenn es dir gut geht beim Beten, dann höre nach der Zeit auf. Und wenn es dir schlecht geht beim Beten, dann höre auch nach der entsprechenden Zeit auf. Denn sie weiß ganz genau, beim Beten geht es um Gott. Und Gott wird alles in Ordnung bringen in dem Augenblick, den er selber festlegt, sagt sie ganz nüchtern. Und an den Brief an verschiedene Schwestern sagt sie immer, das Entscheidende beim Gebet ist nicht das Behagen, also dass man es gefällt, dass man es neigeht, Nein, sondern einfach, schlicht und ergreifend, sondern dass wir in den Tugenden wachsen. Um das geht es. Das entscheidende Gebet sind nicht die inneren Regungen, die Gedanken, die wir haben, sondern die guten Werke, die dabei herauskommen, weil die Gedanken bringen uns nicht auf die Füße. Aber die Vorsätze, die guten Werke, um das geht's. Und das ist ein gutes Gebet, wenn man dadurch demütiger wird. Dann stimmt es, dann sieht man ein Gradmesser vom Gebet. Was ist Demut? Demut ist Wahrheit, sagt Teresa. Was meint sie damit? Demut ist nicht, wenn man sich selber schlecht macht. Also sie schimpft einmal in einem Brief an die Karmelitinnen in Sevilla, eine Schwester dort, die nämlich ihre Briefe immer unterzeichnet mit dem Ausdruck Mistgrube. Also sie sieht sich selber als eine Mistgrube. Das, wie schreibt sie, gebe Gott, dass diese Demut keine bloße Redensart sei, sondern entscheidend ist, Demut muss uns in der Wahrheit wachsen lassen, in der Beziehung zu Gott. Und man muss sehr aufpassen beim Thema Demut, weil Demut bringt uns, lässt uns selber erkennen, wer wir sind vor Gott. Und so sind wir eben wirklich. Und nicht so sehr, wie wir von den Menschen sind. Man muss immer vorsichtig sein, wenn von Demut geredet wird. Wenn Menschen über ihre Demut reden, denn eigentlich dürften sie gar nicht merken, dass sie demütig sind. Und das Gebet will dazu hinführen, dass wir immer mehr von Gott erwarten und nicht so uns selber niedrig stellen, damit Gott uns hochstellt. Es gibt ja auch die falsche Demut, wo wir sagen, Herr, ich bin doch so schwach und ich kann nichts, aber man will ja bloß hören, ja, du kannst doch viel und du bist doch gut bei Gott. Das ist ähnlich wie wenn, verzeihen Sie mir das Beispiel, eine Frau ein Kleid kauft und sie trägt es. Und dann sagt sie zu einer Freundin, also das ist doch ein richtiger Fetzen. Und sie sagt deswegen, um von der Freundin dann zu hören, nein, das steht dir sehr gut. In diesen Fällen würde Teresa raten, sage das, was sie selber gesagt hat. Auf gut Deutsch sage ich, ja, das steht dir wirklich wie ein letzter Fetzen. Und dann sehen sie schon, was erwartet wurde. Und so ist es ja eben auch bei der Demut. Es nutzt nichts, wenn man sich klein macht, weil so groß sind wir nicht. So ein Demut heißt Wahrheit. Ich erkenne mich vor Gott als jemand, der ganz und gar auf Gott angewiesen ist. Also such nicht im Gebet die Befriedigung. Gott gibt uns ab und zu den Frieden beim Gebet durch richtig, sondern dass wir demütiger werden. Und sie sagt auch ganz konkret, wenn einer leidet. Vielleicht gibt es unter uns, die wie heute versammelt sind, jemand, der leidet, innerlich wie äußerlich. Betet er, indem er seine Leiden Gott aufopfert. Das ist auch eine Form des Gebetes, wenn er mit dem Mund gar nicht mehr reden kann. Und das ist oft viel besser, als dass man sich mit Gewalt einige Tränen herauspresst, um Gefühle zu haben. Also, wenn jemand leidet, dann betet er auch und vor allem, indem er seine Leiden Gott aufopfert und sagt, hör, das nehme ich jetzt einfach mal an und trage das zu deiner Ehre und für das Heil der Welt. Der Wunsch muss stark sein, zur Ehre Gottes zu wirken. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dieses berühmte Solo Dios Basta, nur Gott genügt, nur Gott allein ist genug, nur Gott allein verdient es, dass man für ihn wirkt. Das muss in den Menschen ganz stark drin sein, dann bekommt das Gebet auch eine konkrete Ausrichtung. Teresa beruhigt auch Menschen, die sich unsicher sind, beim Gebet und die sagen, also es ist schrecklich. Ich kann mich nicht sammeln. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Alles schwimmt vor mir hin. Tausend Sachen schwirren durch meinen Kopf rum. Und Teresa sagt, wie es dir entscheidend ist, nicht, dass wir viel denken, sondern dass wir viel lieben. Das heißt jetzt nicht, dass Teresa von Avila gegen das Denken wäre. Nein. Aber das Gebet ist notwendig, damit wir Liebe in unser Herz hineinbringen. Wirklich die Liebe Gottes, diese entschlossene Liebe. Das Gebet zielt immer auf die Liebe. Dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen in unseren Herzen wächst. Dass unser Gebet nicht darin besteht, Gott kluge Worte zu sagen, damit er weiß, wie intelligent wir sind, ist ja selbstverständlich. Sondern das Gebet soll die Liebe zu Gott in uns wachsen. Und soll auch konkrete Früchte des Tuns. Das ist der Sinn des Gebetes, dass es Werke hervorbringt. Also Gebet versteht Teresa nicht als ich versenke mich in mir selber und finde niemand, sondern ich versenke mich in Jesus Christus und finde die Quelle meines Lebens. Und das gibt mir ganz viel Kraft und Energie für mein Leben, für meinen Alltag. Und das muss man sehen. Und sie bittet alle, die mit dem Gebet beginnen wollen, entschlossen zu beginnen. Denn viel ist daran gelegen, dass man entschlossen beginnt, sagt sie immer wieder querfeldein in ihren Briefen. Viel ist daran gelegen, dass man wirklich mit großer Entschlossenheit sich ans Werk macht und sagt, nein, ich will den Weg des Gebetes gehen. Und seien wir bescheiden, auch die, die uns das nahelegt, hat selber jahrelang gewartet, bis die Zeit des Gebets vorbei ist. Die hat auch gewusst, was es heißt zu kämpfen und auszuharren und einfach zum Gebet zu gehen, auch wenn man vielleicht jetzt momentan wenig Gefühle für Gott hat und vielleicht auch wenig empfindet. Aber das ist egal, weil das Entscheidende kann der Herr in einem Moment tun und um das geht's. Dann beim Thema Gebet ermahnt Teresa auch in einem Brief die Schwestern eines Konventes, sie sollen sich nicht allzu sehr über die Gebetsweisen austauschen, denn in der Regel kommen da nur Albernheiten, also dummes Geschwätz raus, sondern sie sollen sich austauschen, um den anderen zu helfen, aber nicht damit man selber glänzt. Das ist auch wichtig. Also bei diesem Thema muss man sich zurückhalten, man soll sich nur austauschen, um auch dem anderen zu helfen. Dann manchmal denkt man, ja, ich bete und nichts kommt raus. Das ist doch so eine Geschichte, gell? Tja, was sagt Teresa? Gerade in den Zeiten, wo sie viel unterwegs war und immer wieder krank war, schreibt sie mal, das Gebet der frommen Leute hat mich bis jetzt am Leben erhalten. Also trotz ihrer Krankheiten, ihrer Einschränkungen, die sie hatte, das Gebet der frommen Leute hat mich bis jetzt am Leben erhalten. Das möchte ich mal allen weitergeben, die vielleicht denken, ach, mein Gebet, was bringt's denn schon? Vielleicht gibt's Leute, die dann einfach durchhalten, auch in einer schwierigen Situation und ihre Berufung erfolgen, auch wenn sie jetzt vielleicht wenig inneren Schwung haben. Das Gebet der frommen Leute hat mich bis jetzt am Leben erhalten, möchte ich einfach mal so weitergeben. Also, um was es geht beim Gebet? Es geht um eine entschlossene Entschlossenheit, einen Punkt setzen und sich entscheiden, ein Mensch des Gebetes werden zu wollen, eine bestimmte Gebetszeit sich zu nehmen. Und ein kleiner Tipp, es ist besser, lieber kürzer, aber regelmäßig. Man kann schon mal eine längere Zeit des Gebetes einschalten, das ist gar keine Frage. Aber der entscheidende Punkt bei dem ganzen Projekt ist einfach die Regelmäßigkeit, dass man täglich auch inmitten der alltäglichen Dinge sich einfach eine Zeit des Gebetes nimmt, auf Jesus Christus schaut, dass man natürlich immer das innere und das äußere Gebet verbindet. Also, dass man mit den Augen des Herzens, mit der Fantasie auf Jesus Christus schaut, natürlich das mit dem äußeren Gebet, also sprich dem mündlichen Gebet verbindet, aber immer beides zusammen, sagt Jesus, beides muss zusammengehen. Das ist wie beim Autofahren, da muss man Motor und Getriebe zusammentun durch die Kupplung, sonst macht der Karren zwar viel Lärm, aber er fährt nicht vorwärts. Und so geht es da eben auch. Ich muss beides zusammentun. Die innere Sammlung, aber auch das äußere Tun. Dann kann daraus etwas kommen. Eine Gebetsart, die Teresa manchmal so tut, was ihr geholfen hat manchmal, dass sich einfach neben Jesus so hinstellt und sich einfach in Situationen des Lebens Jesu begibt. Sie stellt sich vor, sie ist neben dem Herrn im Ölberg und betet dort mit ihm und bittet ihm auch, dass er ihre Kämpfe auch mit durchkämpft am Ölberg. Oder sie stellt sich ihn vor als Auferstandenen und wie er als Auferstandener aus dem Felsen herauskommt. Einfach so Dinge, ich stelle mich neben Jesus hin. Und vergessen Sie nie, auch wenn man manchmal müde wird, der Herr kann Dinge in kurzer Zeit so ordnen, wie es gut sind. Und das war die Vision, die Teresa bei all dem hatte. Also ist es nicht bloß so dieser Impuls oder diese Auftrag, jetzt halt durch, sondern einfach das Wissen, der Herr, dem wir diese Zeit widmen, der kann Dinge in kurzer Zeit so ordnen, dass sie gut sind und dass es richtig geht. Ist das nicht ein Trost auch für alle, die den Weg des Gebetes gehen? Soweit ein paar wenige Gedanken zu diesem Aspekt. Wir werden jetzt einfach etwas Musik hören und dann weitergehen.
Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken. Alles geht vorbei. Gott bleibt stets derselbe. Und mit Geduld erreicht man alles. Wer bei Gott ist, vermisst nichts. Gott allein genügt.
Solo Dios basta, das ist ein berühmter Spruch von Teresa von Avila. Sie hören Radio Horeb, ihre christliche Stimme. Heute geht es in der Spiritualität um geistliche Tipps von Teresa von Avila. Darüber erzählt uns Martin Finkel, er ist Pfarrer in Burgau. Und wenn Sie uns also später zugeschaltet haben, wir sind also mittendrin in seinem Vortrag über die geistlichen Tipps von Teresa von Avila.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt im ersten Teil ging es um Gebet. Um die Entschlossenheit, das Gebet zu beginnen, die Entscheidung für Christus, auch trotz müder Gefühle beim Gebet dran zu bleiben, nach diesem Motto von ihrem Gedicht und dem Lied, die Geduld erreicht alles. Jetzt haben wir im ersten Teil gehört von Prüfungen, wir haben gehört von der Trockenheit im Gebet, jetzt haben wir jetzt gehört von der Entschlossenheit, die man aufbringen muss. Und wenn man das so hört, ach, das klingt alles so fordernd und so ermüdend. Darum möchte ich einfach mit einem ganz anderen Aspekt weitermachen. Ein Wort, das man in Ihren Briefen immer wieder findet, das ist das Wort Allegria, Freude, die Freude. Teresa schreibt ganz, ganz häufig von ihrer Freude. Immer wieder, genauso wie ein Kehrvers, wie andere Sachen, kommt doch, ich freue mich in Ihren Briefen. Ich freue mich, dass Sie uns das und das zukommen haben lassen. Ich freue mich, dass ich von Ihnen einen Brief bekommen habe. Und sie ist so dankbar für die Freude, die ihr geschenkt wird durch Sachen, durch Briefe. Jede Kleinigkeit löst bei Teresa Freude aus. Unglaublich, selbst jemand, der mal dem Kloster ein paar Feigen oder Quitten hat zukommen lassen, beschreibt sie von den anderen, von den Sorgen. Nicht so sehr von den Sorgen, Entschuldigung, von der Freude, die diesen kleinen Dinge ausgelöst haben. Und manchmal schreibt sie auch, sie gönnen mir gar keine Freude mehr, weil sie mir gar nicht mehr schreiben. Also sie macht durch die Hintertür so jemand klar, ja, schreib halt mal wieder. Und das ist wichtig. Und Teresa möchte auch, dass die Schwestern in ihrem Kloster in der Zeit der Rekreationssicherheit, dass sie etwas Fröhliches, etwas Lustiges machen. Sie selber war ja auch bekannt, weil sie sehr gut auch mehr singen konnte und weil sie die Kastagnetten, diese Musikinstrumente gut benutzen konnte und dann immer wieder Schwung hereingebracht hat. Die Freude von sich und von anderen beschreibt sie auch immer wieder. Das ist auch eine Seite bei Teresa, die man vielleicht am Anfang mal denkt, ja, was hat jetzt das mit dem wahren Leben zu tun? Teresa ist ein Mensch, der sich über kleine Dinge riesig freuen kann und sehr, sehr dankbar ist dafür. Und sie freut sich auch nicht bloß über Dinge, die ihren Klöstern geschenkt werden oder Zuwendungen in Form von Briefen oder von Besuchen, sondern sie freut sich vor allem, das kommt in ihren Brief an ihre Geschwister raus, wenn ihre Geschwister einen Weg einschlagen oder etwas erkennen, was ihnen zum Heil dient. Das ist für sie eine große Freude und ihre Geschwister waren in der Regel verheiratete Männer und Frauen, die ganz normal im Leben stehen, die den täglichen Kampf kennen. Und Teresa drückt immer wieder ihre Freude aus, weil ihre Geschwister jetzt den Weg des Heiles gehen. Wenn sie zum Beispiel bei ihren Entscheidungen auch überlegen, was würde Gott dazu sagen? Was würde Jesus dazu sagen, wenn sie entscheiden, auch Menschen des Gebets zu werden? Weil sie lernen, wie schon erwähnt, Entscheidungen mit Blick auf Gott zu treffen. Das nicht so oder so handhaben, sondern einfach auch den Weg der Kirche einschlagen, wenn sie auch mit dem, was ihnen Material in der Hand gegeben ist, überlegen, wie kann ich da etwas tun für das Heil dieser Welt, für das Heil der Menschen. Also sie bewegt die Freude, dass andere auch den Weg Gottes gehen. Das ist für sie ganz schön und großartig und das kann sie auch gegenüber ihren Geschwistern in den Briefen immer wunderbar ausdrücken. Das ist auch bei Ordensschwestern so oder bei geistlichen Personen der Fall, mit denen sie Briefkontakt hat, Patres und Schwestern, wo sie einfach ihre Freude Ausdruck verleiht, dass jemand diesen Weg seiner Berufung geht und wirklich gerne tut. Wie sehr freue ich mich, von ihnen zu hören, dass sie den Weg der Berufung gehen. Das ist für sie eine, also wie im Evangelium praktisch, wo Jesus sagt, der Freund des Bräutigams freut sich. Und so kann man auch sagen, sie, ein wesentlicher Aspekt der Teresa von Avila ist, dass sie sich mitfreuen können mit anderen, wenn sie den Weg zu Gott gehen wollen, den Weg zu Gott finden. Oder wenn andere Menschen ihr dieses und jenes mitteilen, auch so einfach praktische Dinge, zum Beispiel, dass sie wieder gesünder sind, dass ihnen wieder besser geht, und bedanke ich mich, sie haben mich an ihrer Freude Anteil haben lassen. Und das ist schon interessant, die Teresa von Avila, die so viel auch von sich verlangt und ihren geistlichen Weg, der nicht so ganz anspruchslos ist, vorschlägt, ist eine Frau, die von einer großen Freude auch geprägt ist. Auch über kleine Dinge, über große Dinge, vor allem auch die Freude, wenn sie sieht, wie andere Menschen den Weg des Heiles gehen. Wie das immer wieder durchdringt. Und sie ist auch deswegen so dankbar, weil sie einfach auch weiß, dass die Freuden des Lebens immer mit Bitterkeit vermengt sind. Dass wir uns nicht so sehr in sie versenken dürfen, sondern in ihnen nicht aufgehen dürfen, weil diese Freuden nicht unendlich sind. Sie sind immer mit Bitterkeit vermengt. Und das ist klar, diese Freude ist heute da, und morgen ist sie wieder weg. Die sind nur vorübergehend da. Viele Freuden in der Welt, ja, das ist heute da und morgen ist es dann schon wieder weg. Und dann bläst wieder ein anderer Wind. Und das spüren ja auch die Menschen ganz realistisch. Es ist ja ein Unterschied zwischen der Freude des Evangeliums, die einen von innen her erfüllt, auch wenn man Mordsärger hat und mit allem Möglichen umkämpfen muss. Aber es ist die Freude des Evangeliums, die einfach in einem Herzen drin ist. Das ist ganz anders wie die Gaudi. Die Gaudi ist die Freude nach außen, die ist zeitlich begrenzt. Da hat er mal eine Gaudi und dann ist wieder vorbei. Die ist ganz nett, die Gaudi, aber die hält nicht. Und das ist, denke ich, etwas, was man auch nüchtern und sachlich feststellen muss, dass Teresa sehr wohl das wahrnimmt, die Freude, etwas für Gott tun zu können, die Freude im Wirken für Gott, die bleibt einfach. Und das ist auch etwas. Dann, was bei Teresa noch viel stärker hinzukommt, und das ist ein Punkt, wo wir sagen, also da können wir vielleicht jetzt innerlich nicht mehr mitgehen, Teresa freut sich über manche Widerwärtigkeiten. Und wir denken, also was ist denn da für Freude dran, wenn ich rumärgern muss? Also da ist halt Ärger und keine Freude. Praktisches Beispiel, sie soll ein Kloster in Burgos gründen, in Nordspanien. Die weiß vom Bischof, dass der Bischof dafür ist. Dann begibt sie sich zu einer ziemlich kalten Jahreszeit nach Burgos. Nach einigen Wochen kommt sie dann an mit dem Ochsenkarren, also nicht gerade die beste Art und Weise, die Strecke zu bewältigen. Der Bischof weiß von nichts. Andere stellen sich dumm und wissen auch von nichts. Aber Gott, Teresa ist auch angesichts dieser Widrigkeiten, die ja wirklich nicht so toll sind, schreibt sie, Gott sei gepriesen, auch wenn das alles jetzt nicht so geht. Denn Jetzt muss der Herr selber, Gott selber zeigen, dass er am Werk ist. Er muss die Hindernisse besiegen. Also die Freude über Widerwärtigkeiten entsteht dann, wenn sie in einem Werk drin ist, eine Aufgabe drin ist, die nicht auf ihrem Mist gewachsen ist, der nicht aus ihrem Ideenreich kommt. Und diese Gründung kommt halt von woanders her. Und sie sagt, sie hat das geprüft und prüfen lassen. Und dann, wenn jetzt eben Hindernisse kommt, ihr freut sie sich darüber, denn jetzt muss Gott zeigen, dass er Gott ist. Jetzt muss er zeigen, dass er der Herr ist. Er muss die Hindernisse besiegen. Also sie macht quasi diese ganze Sache zu einer Chefsache. Jetzt ist Gott dran. Er muss zeigen, was er kann. Und wenn er das zeigt, dann ist das in Ordnung. Jetzt ist er dran, als die Freude, praktisch nicht mehr allein zuständig zu sein. Im Gegensatz dazu, wenn alles glatt läuft, dann denkt sich Theresa immer, da kann was nicht stimmen. Da zeigt der Herr ja gar nicht, dass er am letzten die ganzen Fäden zieht. Jetzt soll er zeigen, dass er der Herr ist. Und sie flüstert ihm klammheimlich zu, Herr, mach das. Das ist jetzt deine Sache. Sonst läuft das schief, du willst doch nicht, dich nicht blamieren. Also sie hat manchmal eine ganz direkte Art, wie sie das Gott auch sagt, Herr, die ganze Sache hier geht jetzt im Bach runter. Du bist blamiert bis auf die Knochen. Eigentlich sollte das ja ausgehen und der Orden des Karmel, der steht ja unmöglich da, wenn das nicht geht. Aber Herr, du hast es so gewollt. Es war am letzten deine Entscheidung, auch durch die Oberen bestätigt. Also, dann mach's jetzt. Tu was. Und das ist wichtig. Und das, und drum, die Geschichte in Burgos ging dann nach einigen Monaten auch gut aus, erfreulicherweise. Aber einfach dieses Bewusstsein bei Theresa, ich tue etwas nicht aus mir selber, sondern ich tue es aus dem Gehorsam an Gott. Und deswegen, weil das einfach nicht bloß von mir selber kommt, drum ist das auch etwas, was Gott will. Also ich tue es im Auftrag Gottes und da kann ich mich darüber freuen. Wenn auch bei dieser Sache vielleicht etwas schief geht und nicht so richtig läuft, weil im letzten weiß ich genau, jetzt ist Gott gefordert, jetzt muss er selber das Seine tun, wenn er uns schon den Gedanken eingibt, das zu tun, dann ist das eben so. Wobei sie da nicht mit ihren Gefühlen auch hinterm Berg hält. Das war auch bei einer Expedition, wo sie eine Gründung hatte. Dann gab es ein Problem mit dem Wagen, der nicht mehr weiterkam. Ich weiß nicht mehr genau, hat er sogar einen Reifen verloren. Also es war alles ziemlich schwierig. Und dann hat sich Theresa im Gebet beschwert. Und Herr, wie gehst du denn mit uns um? So geht's doch nicht. Dann hat Christus ihm geantwortet, ja, siehst du, Theresa, so behandle ich manchmal meine Freunde. Und Theresa ganz spontan, du, siehst du, Herr, darum hast du auch so wenige. Also sie kann das sehr wohl in einer ganz praktischen Art auch annehmen. Aber vor allem kann sie immer sagen, Herr, das ist jetzt deine Sache. Und sie flüstert Gottes in die Ohren, Herr, ich freue mich, weil jetzt liegt es nicht mehr an mir. Jetzt musst du zeigen, dass du der Herr bist. Und ich bin ja nur jemand, der einen Auftrag im Gehorsam wahrnimmt. Und das ist schon eine Freude von jemand, der einfach ganz tief in Gott verwurzelt ist. Einfach sagt, gut, ich nehme jetzt etwas an, ich versuche mal das Meinige zu tun. Und sie tut ja genügend dafür, setzt all ihre Talente ein, die sie hat. Und trotzdem, im Letzten kann sie sagen, wenn es sich da Hindernisse ergeben, ja, Herr, wenn das deine Sache ist, dann musst du dich jetzt auch selber darum kümmern, dass diese Hindernisse gut werden. Also Freude bei Theresa hat einfach mehrere Aspekte. Das ist zum einen die Freude über die kleinen Gaben, die Menschen ihr schenken. Die kleinen Gaben, viel ist nett. Aber immer was Menschen ihr schenken, wenn es bloß ein paar Feigen sind oder sonstiges. Das ist alles nicht so wichtig. Es ist nichts so unwichtig, um sich nicht dafür zu bedanken und darüber nicht einen Brief zu schreiben. Dann die Freude bei den Menschen, vor allem den Geschwistern, wenn sie mit Gott wandeln, wie sie das ausdrückt, dass sie sich einfach an Gott orientieren, an ihm ausrichten, auch in ihren praktischen alltäglichen Dingen. Sie fragen, was war jetzt denn der Wille Gottes? Was soll ich da tun, auch mit meinen materiellen Möglichkeiten? Dann ganz stark die Freude über die Freude der anderen, die zum Beispiel mitteilen, es geht mir gesundheitlich besser oder das und jenes hat geklappt. Sie kann mit einer großen inneren Freude das Hören wahrnehmen und sich da auch mitfreuen, weil das einfach eine große und gute Sache ist. Die Freude an der Freude der anderen. Und aber auch das Wissen, dass die Freuden dieser Welt immer vermengt sind mit der Bitterkeit. Darum darf man auch nicht zu viel von der Welt erwarten, weil da ist immer beides dabei, da ist immer ein Wermutstropfen auch dabei. Weil die Freude, die Gaudi der Welt hat schnell ein Ende. aber vor allem dann auch ein geistlicher Punkt, die Freude Theresas über die Widerwärtigkeiten. Also wenn etwas überhaupt nicht so läuft, wie man es eigentlich denkt, das laufen sollte, es kommen wieder Hindernisse, es stimmt mit dem nicht, man findet kein gescheites Haus und. Und Theresa muss sich immer fragen, Moment, handle ich da im Einklang mit Gott? Handle ich da im Einklang mit meinen Oberen? Und Theresa hat immer mal wieder nach der Kommunion vor allem diese Einsprechungen, wo der Herr sagt, Theresa, das und das könnte man machen, und dann überlegt sie. Und so, und erst, dann legt sie es auch ihren Oberen vor, und erst wenn die einverstanden sind, erst dann. Oder manchmal wird sie auch angefragt, es wäre doch gut, da und da ein Kloster zu gründen. Und Theresa legt das zuerst einfach mal Gott vor. Und immer mal wieder bekommt sie dann vor allem nach der Kommunion dann einen Hinweis vom Herrn, ja, Theresa, das wäre eine gute Sache, mache du das, tue das, geh in der und der Richtung vor. Und dieser Gehorsam ist für sie auch eine Hilfe, dass sie dann auch vielleicht Dinge, die einen halt menschlich nerven, gell, wenn man hinfährt jetzt, macht sich mal zur Arbeit, geht extra hin und der Bischof von Burgos weiß von nichts und die anderen stellen sich auch so dumm an, ach, da könntest du aus der Haut fahren, und Theresa sagt, nein, das ist jetzt der ideale Moment, Herr, du bist aber auch hier, sorge du dafür, dass das klappt. Dann die Freude ist, und das darf man auch nicht übersehen, auch ein wesentlicher Punkt, um die Traurigkeit zu besiegen. Das kommt immer mal wieder in ihrem Leben. Und sie sagt ja selber, Gott bewahrte uns vor traurigen, also vor sauertöpfischen Heiligen. Sie wissen ja, was ein Sauertopf ist und was ein Heiliger ist, wissen Sie auch. Und hat diese Mischung da, ein Heiliger, der immer nur sauer rumläuft, der denkt, die Saure erschaut, das ist nicht so. Davor will uns Gott bewahren, und darum ist ja wichtig, immer diese kleinen Freuden auch im alltäglichen Leben der Karmelitinnen einzubauen, weil sie weiß, nur ein freudiges Herz kann Gott lange und ausgiebig dienen. Man kann das nicht auf so gewaltsame Tour machen, auch nicht aus reiner Willenskraft heraus, und es soll auch eine gewisse Freude dabei sein. Und die Freude ist auch wichtig, um die Traurigkeit zu verscheuchen. Die berühmte Melancholie, wo sie auch in mehreren Briefen auch immer warnt, man soll gar keine Schwestern auf Dauer im Kloster aufnehmen, wenn man vorher von denen schon weiß, dass die einfach zur Melancholie ganz stark neigen, also alle schwarz sehen und immer so gedrückt sind. Das ist auf Dauer für einen Konvent ist das schwierig. Und man soll immer die Melancholie verscheuchen durch alles Mögliche. Wenn zum Beispiel einem adligen Rätsel, der halt immer so ein bisschen Anwaltung hat, er soll hinausgehen in die Natur, er soll sich in der Natur gehen, auf gut Deutsch spazieren gehen, vielleicht da draußen etwas arbeiten. Auf jeden Fall auf diese Weise die Melancholie vermeiden. Also die Freude ist für Theresa jetzt nicht bloß so dieser berühmte Spruch von heute, ich bin halt gut drauf, sondern das ist für sie wirklich die Quelle des Lebens mit Jesus Christus, weil ich mit Jesus Christus lebe, dann kann ich ein Mensch der Freude sein und diese Freude einfach etwas zu tun, was Gott will, einen Weg zu gehen, der aus dem Herzen Gottes kommt, das erfüllt Theresa mit großer Begeisterung und mit großer innerer Freude. Wobei diese Freude wirklich auch sich auch manchmal erkämpft wurde durch alle möglichen Schwierigkeiten hindurch, aber wesentlich ist. Also das möchte ich Ihnen einfach auch mal mitgeben. Theresa ist nicht nur die strenge Frau, die von den Ordensleuten und denen ihr geistliches Leben führen viel verlangt, sondern sie ist auch die Frau, in deren Schriften immer wieder vorkommt das Wort Allegria. Die Freude über kleine Dinge, die Freude, weil sie sich mitfreuen kann mit anderen, die den Weg Gottes gehen, weil sie sich mitfreuen kann mit anderen, denen es wieder gut geht, weil sie sich auch darüber freuen kann, dass Gott die Schwierigkeiten in ihrem Leben ausräumen wird, weil das ist ja seine Sache, um das geht es ja. Diesen zweiten Aspekt möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, dass sich wie ein roter Faden auch immer durch verschiedene Briefe bei Theresa zieht, die Freude, die etwas ganz Wesentliches ist. Und darum muss man auch immer wieder einen Punkt haben, inmitten der Mühsal des Alltags, und ich denke, das ist ja keinem von uns, die wir jetzt hier eine Gemeinschaft bilden, verborgen. Wir brauchen auch immer wieder Punkte, an denen wir uns freuen können. Ganz wichtig, sonst geht's nicht. Hören wir nun einfach einen weiteren kleinen musikalische Unterbrechung.
Thank you.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten heute diese zwei Aspekte, die entschlossene Entschlossenheit im Gebetsleben, aber auch die Freude nicht zu übersehen. Beides gehört direkt zum Kernbestand dessen, was Teresa uns mitteilen will. Ich möchte noch kurz oder ein paar Minuten etwas andeuten zum Thema Geld, Materielles. Weil jemand, der insgesamt über 30 Klöster gründet, wie Teresa von Avila, und Klöster wachsen ja nicht auf dem Mond, sondern auf der Erde, dann braucht man ein Haus oder muss ein Haus bauen. Dann die Schwestern und Brüder, die dort wohnen, die leben auch nicht von der Luft und der Liebe allein, sondern die brauchen auch was zum Essen und so weiter. Das wahre Leben lässt Teresa manchmal aufseufzen. Und sie schreibt einmal, ich bin schon eine richtige Händlerin geworden, weil ständig geht es um irgendwelche Grundstücksverhandlungen und anderes, wo sie sich dann ein nicht zu geringes Wissen und anscheinend auch eine gewisse Geschäftstüchtigkeit angeeignet hat. Weil sie ständig in die letzten Jahre eigentlich ihres Lebens, gerade während der Gründungen, in eine Unmenge von Geschäften verwickelt war. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ja nicht so mal wie heute, wo man dann mal schnell zum Telefonhörer greift oder ein Fax schickt oder ein Mail schickt. Damals ging das alles über persönliche Gespräche, Briefe an Menschen, die vielleicht etwas geben dem Kloster, oder Briefe, die vielleicht an Menschen, die vielleicht was in Aussicht stellen würden. Und das erfordert ja eine unwahrscheinlich eifrige Korrespondenz. Und dieser Hintergrund kommt eben auch ganz deutlich in ihrem Leben durch. Und das ist schon interessant, dieselbe Teresa, die in einem Brief über ganz geistliche Themen wie die Demut oder das Gebetsleben schreiben kann und beim anderen erkundigt sich über die Gesundheit von jemand, kann er im dritten Brief dann konkrete Anregungen geben, zum Beispiel an die Schwestern eines Klosters, sie sollen es so gefälligst so einrichten, dass sie die Zinsen möglichst schnell zurückzahlen, weil dann kostet das nicht so viel und dann ist das schneller abbezahlt. Oder sie sollen klug sein beim Bau eines Hauses, das nicht in dieser feuchten Region, weil da kommen die Mückenschwärme im Sommer und dann ist so viel Feuchtes da und dann werden die Schwestern schnell krank bei diesem Klima, daran sollen sie bitte auch denken. Dann ebenso auch Briefe an Menschen ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft, die vielleicht etwas unterstützen würden. Dann auch manchmal die Frage, ja, wenn man jemand aufnimmt, wie ist das, wie kann man diese Person, hat die Berufung oder nicht, und wie ist auch mit dem Materiellen, kann man irgendwie jemanden aufnehmen, der auch keine Berufung hat, wo die Teresa sagt, entscheidend ist die Berufung, dass jemand einfach auch diese innere Neigung hat und geeignet ist für diese Gemeinschaft. Und. Sie dankt den Schwestern von Sevilla, die so eifrig sind im Stricken der Strümpfe, weil das so trägt auch dazu bei, um wieder Gebet hereinzubringen. Sie sagt, man soll nicht nur darum beten, sondern man soll auch das Seine tun. Manchmal beklagt sie sich auch, weil ihr da und da etwas fehlt, dann ist sie wieder voller Freude, weil sie von irgendjemand wieder was bekommen hat, einige Geldstücke, und die dann gleich wieder da und da einsetzen kann. Interessanterweise, für ihre Briefe brauchte sie auch immer Geld, weil das war ja nicht so wie heute, dass man Briefmarken aufklebt und das dann Briefkasten tut, sondern man musste ja den Postboten bezahlen. Und der Postbote bekam dann von beiden etwas, also ein Teil des Geldes musste der Absender dem Postboten mitgeben, und dann, wenn er Briefe da abgibt, hat er die andere Hälfte bekommen. Das war natürlich für die Postboten auch wichtig, dann konnten sie das. Aber sie sagt auch manchmal, ja, jetzt wird es wieder ein bisschen knapp mit dem Geld, sie muss sich dann wieder ausleihen, dass sie wieder Briefe schreiben kann und den Transport sorgen kann. Aber für sie ist immer der entscheidende Punkt, will Gott das? Sagt, wenn Gott wirklich eine Gründung will, und wenn sich dann auch jemand findet, der in etwa eine erste materielle Grundlage sichert, dann kann man das angehen. Also sie sagt auch nicht, ja, man soll halt nur allein beten, sondern man soll beides tun, gut überlegen. Von der Logik her ist das etwas, was Gott will, ist das etwas, was auch sinnvoll ist. Und dann soll man eben auch, wenn man weiß, aha, das kann etwas von Gott sein, dann soll man wagemutig sein. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, Teresa von Avila und ein Heller, das ist nichts. Teresa von Avila, ein Heiler und Gott, das ist alles. Sie hat es manchmal wirklich geschafft, sogar Gründungen vorzunehmen, wo sie eigentlich höchstens ein paar Pfennige oder Cent hatte. Aber irgendwie kam da doch einer vorbei und hat es dann doch bewerkstelligt. Oder bei einer Gründung, da hat man zuerst gedacht, das Haus, das ist gut, aber es war dann doch nicht so. Und dann kam auf einmal so ein junger Student, der gesagt hat, der dann an den sie gar nicht gedacht haben, der gesagt hat, nein, gehen Sie dahin, das und das ist besser. Haben Herr Teresa erkannt, Gott hat jemand geschickt, der Ihnen da etwas Besseres dann weiterempfiehlt, wo halt auch die ganze Sache Gottes mehr gedient ist. Also das war heute nur ein kleiner Aspekt zum Thema Geld, das möchte ich morgen noch ein bisschen ausführen, damit wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen haben.
Ich frage schon mal Pfarrer Finkel, bei der Freude, da hat es mir natürlich eingeleuchtet zu sagen, okay, ich freue mich an der Freude von anderen, das war, fand ich einen sehr schönen Aspekt, den die Teresa von Avila uns da mitgibt, aber auch diese Freude an Widerwärtigkeiten. Also wie schnell ist es denn, wenn irgendetwas schiefläuft, wenn etwas nicht so gut geht, dass man sich eher aufregt, dass man sich daran freuen kann, wenn jemand sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Was würden Sie da für einen Tipp geben?
Also man muss sich immer fragen, diese Freude an den Widerwärtigkeiten war ja bei den Projekten, bei denen Teresa sicher war, dass Gott das will. Also zum Beispiel diese Gründungen, die kamen ja nicht zunächst von ihr, sondern Leute haben sie angefragt wegen der Gründung. Sie hat das überlegt im Gebet, sie hat mit den Ordensoberen gesprochen. Und dann erst, als das alles geprüft war, ging sie zu der Gründung hin. Und dann war ja einfach klar, das entstammt jetzt nicht meinem Spleen. Vor allem waren die Gründungen ja mit riesigem Aufwand verbunden, mit zum Beispiel in Burgos, da war sie 3 oder 4 Wochen im Winter mit einer Kutsche unterwegs. Also das war natürlich eine Kälte und es war Schnee und alles, wo jeder sich sagen musste, jetzt reicht mir, jetzt gehe ich wieder heim. Aber wenn ihr klar wart, das ist etwas, was Gott wirklich will. Und dann kann sie sich sagen, okay, jetzt läuft es zwar anders, als ich dachte, aber wenn Gott es will, dann muss er jetzt das Seine tun. Das ist natürlich menschlich gesehen, sage ich mal, ganz schwierig. Da trifft man jetzt einen, der tut so, als ob er von nichts wüsste. Also er stellt sich blind und taub. Aber trotzdem sagt Teresa, es ging nicht von mir aus. Ich wirke mit an einem großen Plan Gottes und jetzt ist der Herr selber dran, das zu tun. Das ist zwar, das ist auch etwas, was eben die letzten Lebensjahre bei ihr war. Also ich denke, das kann man auch nicht so einfach da über seinen Schatten überspringen. Da ärgert einen halt was und es nervt einen und denkt, das muss doch mal werden, gell? Aber ich denke, Teresa hat sich irgendwo dann ganz selbstverständlich in dieser Welt, ja, heimisch gefühlt, der Welt des Gehorsams, wo sie einfach sagt, ich tue etwas, was am letzten ein anderer will.
Ja, und Sie haben es auch eingangs noch gesagt, als Sie über die Prüfungen gesprochen haben, wenn etwas, ein Vorhaben da ist und es gibt gar keine Prüfungen, irgendwie läuft alles ganz glatt, dann muss man eigentlich skeptisch werden. Also hat sie da einen Blick dafür, dass wenn auch Widerstände auftreten, dass es auch ein Zeichen ist, dass etwas bewegt wird im Reich Gottes, wo es sich lohnt, dann einzusetzen und dran zu bleiben und eben nicht zu verzweifeln, sondern in der Freude dran zu bleiben. Soweit mal für heute. Können wir noch die Sendung abschließen mit einem kurzen Segensgebet im Sinne von Teresa von Avila, bitte.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in der heiligen Teresa von Avila eine Lehrmeisterin des Weges zur Vollkommenheit gegeben hast und dass wir in ihren Schriften Nahrung für unser geistliches Leben finden können. Herr, lass auch uns, wie du Teresa es bei Teresa gefügt hast, dass uns deine Weisungen erkennen für unser Leben. Gib uns auch der Kraft, mit entschlossener Entschlossenheit auf dem Weg des Gebetes zu bleiben. Und schenke uns vor allem, Herr, uns allen, die wir hier versammelt sind, eine tiefe Freude an dir, an unserer Berufung, an der Gemeinschaft der Kirche. Und dazu segne euch alle auf die Fürsprache der heiligen Teresa, eurer Namenspatrone, und alle Engel und Heiligen, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Pfarrer Finkel.
Segnus Gott. Auf Wiederhören.
Dies war die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich hoffe, auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, war der ein oder andere passende geistliche Tipp von Teresa von Avila dabei. Aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg verabschiedet sich Ihr Bodo Klose.